vom Heft Nummer 4 des Bibelpanoramas, die Lektion Nummer 8, Kolosser und Thessalonicher. Lasst uns mal zusammen diesen Vers lesen. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, zu sitzen zur Rechten Gottes. Kolosser 3, 1. Sehr wichtiger Vers. Ja, heute haben wir drei Bücher, Kolosser und 1. Thessaloniker und 2. Thessaloniker. Heute müssen wir schon ein bisschen, ne, etwas schneller machen. Ja, weil 27 Bücher in 13 Wochen bedeutet genau das, dass irgendwann auch mehrere Bücher. Wir hatten schon die 4 Evangelien in einer Lektion, dann haben wir schon Luft geschaffen für andere Bücher, Römerbrief und Apostelgeschichte, alle sehr wichtigen. Und jetzt ja auch wichtig, Kolosser und Thessaloniker sind auch wichtig, aber einige müssen halt zusammengefasst werden. Und hier dieser Vers, der fasst ganz toll zusammen das Brief Kolosser, Kolosserbrief. Wenn, dieses Wort wenn, ne, ist ein ganz interessantes Wort. Wenn ihr die Bibel liest, dann wirft ein Augenmerk auf dieses Wort, weil es stellt so einen Zusammenhang zwischen zwei Sachen. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist. Versteht ihr? Das ist ein Zusammenhang. Er sagt, wenn, dann. Oder wenn, so. Und diese Zusammenhänge macht er über das ganze Brief. Der Apostel Paulus macht über den ganzen Brief. Der rote Faden dieses Briefes ist die geistliche Festigkeit und das Wachstum. Letzte Woche hatten wir das Buch Philipper und da war Wachstum. Wachstum war das Thema. Er hat ermutigt, wächst. Ne? Hat gesagt, Philipper, liebe Philipper, wächst weiter. Ihr steht gut, toll, was ihr macht, aber bitte weiter wachsen. Und heute ist die Betonung, das heißt im Kolosserbrief, die Betonung ein bisschen anders, wie alle Bücher der Bibel. Es gibt keine zwei Bücher der Bibel, die gleiche Betonung, die gleichen Sachen sagen. Hier geht es auch um Wachstum, aber auch um Festigkeit. Festigkeit und Wachstum. Es geht nicht, wenn man einfach nur sagt, ja, wachsen, wachsen, wachsen. Ja, aber wenn das Fundament nicht gegeben ist, dann kann dieses Bau, dieses Haus dann auch zusammenfallen. Versteht ihr? Darum ist wichtig, dass man auch schaut, okay, auf welches Fundament ist es dann gebaut. Darum macht er immer diese Verknüpfung, was wir gerade gelesen haben hier in Kolosser 3, 1. Er verknüpft das, verknüpft, wenn ihr mit Christus auferweckt worden seid. Das heißt, das ist das Fundament des Glaubens, ein Beispiel eines, sagen wir, Details dieses Fundaments, dieses Glaubensgebäudes oder nein, dieses Glaubensfundaments, der Glaube an der Auferstehung oder die Tatsache, dass wir mit Christus auferstanden sind. Das ist so eine Aussage, so eine Glaubensaussage. Wir sind mit Christus auferstanden und dann sagt er, okay, jetzt können wir wachsen, suchen, was droben ist. Das heißt, suchen, was oben ist. Heißt das Augenmerk oder unser Ziel, unser Gesicht nach oben wenden. Hier habe ich ein Beispiel benutzt, was interessant ist. Um zu wissen, ob das Haus fest ist, muss auf das Fundament geschaut werden. Habe ich immer gesagt, ein Haus kann nicht, man kann nicht ein großes Haus bauen auf ein wackeliges Fundament. Ne? Oder wenn man wissen will, ob jetzt ein Haus solide ist, dann muss man schon schauen, wie ist das Fundament gegossen. Und um zu wissen, ob der Bau richtig vorangeht, ist auch wichtig. Ja, okay, nur bauen und sagen, hier, bau ein Haus. Ne? Ja, aber der Konstrukteur, der will dann wissen, ja, was soll ich dann bauen? muss man auf die Baupläne schauen, so auf unser Leben. Wir wollen wachsen, wir wollen was bauen. Aber was? Diese Baupläne sind der Wille Gottes, ist der Wille Gottes. Das sind Sachen, die immer verknüpft sind. Haben wir das Fundament? Welches ist das Fundament? Haben wir den Bauplan? Das ist alles verknüpft. So, dann Kolosserbrief Kapitel 1. Ja, wie auch letzte Woche, wie auch beim Philipperbrief, Epheserbrief und sogar beim Korintherbrief, ne, geht immer der Apostel Paulus davon aus, dass diese Geschwister fest im Glauben sind. Man muss quasi sich wundern, im Falle zum Beispiel von 1. Korinther, weil es viele Probleme dort gab. Aber er sagt, ich freue mich, dass ihr fest im Glauben seid. Und dann sagt er, so aber lasst uns wachsen. Lasst uns wachsen in der Erkenntnis. In der Erkenntnis. Ist total wichtig. Das machen wir hier heute. Wir setzen uns hin in einen Kreis und studieren, damit wir in der Erkenntnis wachsen. Aber das ist nur die eine Seite der Münze. Wie quasi, okay, wir legen hier das Fundament des geistlichen Lebens. Wie diese Aussage über die Auferstehung. Wenn wir mit Christus auferstanden sind. Okay, das ist eine Aussage, die müssen wir kennen, die müssen wir wissen, die müssen wir glauben, etc. Und sowas in der Art machen wir hier. Wir studieren das, damit wir dieses Lehrfundament in uns haben. Aber dann sagt er, okay, Lehrfundament ist wichtig. Und wichtig ist, was man auch damit macht, in welcher Richtung man geht. Wachstum ist ein Schauen nach vorne. Ja, interessant, dass die Kinder da, sie sagen wir, klein sind, die gucken immer nach oben. Und das ist, sagen wir, symbolisch. Nach oben gucken. Ein Ziel haben. Die Kinder, die gucken, ne, zu den Erwachsenen und denken sich vielleicht, ja, ich will irgendwann mal, ne, auch erwachsen sein. Als wir in der 5. Klasse waren, dann kamen immer die Lehrerin und machten solche Fragen. Was willst du mal sein, wenn du groß bist, wenn du erwachsen bist? Ne? Und der Einzige, der gesagt hat, Astronaut, war er, alle anderen haben gesagt Lehrer. Oder bei euch, wie war das bei euch? Tatjana? Ne? Weil ja, in der Schule, ne, in der 5. Klasse, da waren noch viele, viele Kinder noch begeistert von das, was die Lehrerin so gemacht hat und so. Ne? Okay. Ein kleiner Witz beiseite, aber diese Tatsache, man schaut nach oben. Und so wir im Glauben, wir müssen nach oben schauen und das symbolisiert was, dass wir nicht auf die Welt, auf die Sünde, auf das Weltliche, ne, schauen, sondern auf das Göttliche, auf das Himmlische. Und das schenkt uns ein Ziel. Ne? Und wenn wir ein Ziel haben, dann bewegen wir uns. Ne? Wenn jetzt, sagen wir so, ein Sportler das Ziel hat, in einer Kategorie zu gewinnen, in seiner Sportart zu gewinnen, dann trainiert er, hat dieses Ziel. Und so ähnlich wir haben das Ziel, unser Ziel ist oben und dann müssen wir uns bewegen und das heißt Wachstum. Ne? Ein Kind, das sich wenig bewegt, würde ich mal behaupten, dass es vielleicht weniger wächst. Ich weiß, ich bin kein Arzt etc., aber vielleicht ist das ein Kriterium, ja, weniger Muskelaufbau etc. Und wenn wir geistlich wachsen wollen, dann müssen wir uns auch, ich sage mal, bewegen, das umsetzen, was wir gelernt haben. Andreas, würdest du bitte hier diesen Vers lesen?
Dies ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen, geschaffen. Kolosser Kapitel 1, Vers 15 bis 16.
Wenn wir wachsen wollen, dann müssen wir auch wissen, wer wir sind. Wie kann ich das jetzt erklären? Wenn eine Person in einer Firma arbeitet, die eine große Struktur hat, und will jetzt einen höheren Posten erreichen, ja, dann denkt er sich, okay, jetzt habe ich diesen Posten, ich will den anderen, der höher ist. Darum ist wichtig, dass man weiß, welchen Posten man hat. Und hier, ne, wer sind wir? Wer sind wir? Darum legt immer der Apostel Paulus hier dieses Fundament. Er zeigt immer auf, ich sage so, auf der Vergangenheit oder auf diesen geistlichen Tatsachen und als ein Ausgangspunkt, um vorwärts zu gehen. Wir brauchen immer einen Ausgangspunkt, damit wir aus diesem Ausgangspunkt weiterfahren. Darum diese Beziehung zwischen Theorie und Praxis. Wer sind wir? Was sollen wir tun? Und dieses Wachstum bedeutet ein Ziel vor Augen haben, heilig, tadellos und verklagbar vor Gott zu erscheinen. Ne? Das ist so ein Ziel. Welches ist mein Ziel? Ja, dass wenn ich mal vor Gott bin, wie will ich da vor ihm treten? Voller Scham, voller Schuld. Nein, ich will heilig, tadellos und unverklagbar vor ihm erscheinen. Das ist mein Ziel. Und wie kann ich das erreichen? Das schreibt der Apostel Paulus im Vers 23, wo er sagt, wenn ihr würdig wandelt. Er sagt dieses wenn. In diesem Fall ist dieses wenn eine Voraussetzung. Er sagt, ihr könnt dieses Ziel erreichen, aber da gibt es Voraussetzungen. Isaias, würdest du bitte hier den nächsten Vers lesen?
Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt in den Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Kolosser 1, Vers 21 bis 22.
In letzter Zeit habe ich immer wieder diese Wahrheit betont. Errettung geschieht nicht bei der Bekehrung. Ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, weil das wird unsere Art und Weise, wie wir evangelisieren, wie wir das Wort den Menschen hinbringen, verändern. Wenn wir das behalten, im Auge behalten, Errettung geschieht nicht bei der Bekehrung, sondern am Ende des Lebens. Es ist hundertprozentig wichtig, dass Menschen sich bekehren. Ich sage immer, durch die enge Pforte gehen ist wichtig. Ohne diesen Schritt kann man nicht auch auf dem schmalen Pfad wandeln. Ne? Aber wichtig ist, ob man dann auf dem schmalen Pfad gewandelt hat, sein Leben lang, und am Ende das hier passiert. Heilig, tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Ob man dieses Ziel erreicht hat. Und so sollen wir nachdenken. Wie strengen wir uns an, unsere Mitmenschen und unsere Jünger, ich sage mal so, ne? Die Jünger Jesu, die auch unsere Jünger sind, wie helfen wir sie, dieses Ziel zu erreichen? Kapitel 2, Paulus benutzt diese zwei Worte, bereichert in Erkenntnis und Wandel in Liebe. Warum muss ich hier dieses Heft schreiben? Ja, weil viele Sachen, die sind einfach kompliziert. Wie hier, bereichert in Erkenntnis. Ne? Das ist ein hartes Brocken, grammatikalisch gesehen. Und da muss ich das sagen, ja, was heißt das? Dass man mehr lernt, lernen. Ne? Bereichert, das heißt mehr haben. Reich werden heißt immer mehr Geld haben. Aber hier nicht reich von Geld, sondern von Erkenntnis. Mehr lernen. Und Wandeln in Liebe ist das Wachstum. Aber diese zwei Wörter, diese zwei Aspekte, die begleiten uns durch den ganzen Kolosserbrief, das Fundament und der Bau. Oder anders gesagt, die Festigkeit und das Wachstum. Ja? Eine Pflanze, die muss wachsen nach oben, aber die muss auch wachsen nach unten. Ansonsten wirft jedes Wind sie um. Ne? Und so ist es. Ne? Wachsen nach oben und nach unten. Das Wachsen nach unten ist dieses Wachsen in der Erkenntnis, das Wort Gottes verstehen, akquirieren in unserem Kopf. Und Wachsen nach oben ist das hier, das Wandel in Liebe, das Umzusetzen, was wir gelernt haben. Paulus sagt öfter in seinen Briefen, er sagt, vielleicht war meine Arbeit umsonst. Seht ihr, er sagt, vielleicht war meine Arbeit umsonst. Da sehen wir, dass er sich nicht zufrieden gibt mit der Bekehrung der Leute. Er sagt, ihr habt euch bekehrt, alles klar, gut, super. Nein, er sagt, wenn ihr auch nicht zum Ende ankommt, dann war alles umsonst. Was lohnt sich, einer sich bekehren und dann 20 Jahre im Glauben bleiben, aber dann abfallen und sterben als Ungläubiger? Das ist umsonst. Ne? Versteht ihr? Und darum sagt Paulus, ne? Das ist umsonst. Das heißt, Paulus sagt, toll, dass ihr fest seid, toll, dass ihr fest seid, aber meine Arbeit wird nur sich lohnen. Man wird nur sagen können, meine Arbeit hat sich gelohnt, wenn ihr wirklich da ankommt, heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Nur wenn ihr das erreicht, dann war auch die Arbeit, dann hat sich auch die Arbeit gelohnt, dann kann man das sagen. Ne? Und dann sieht man immer wieder, jetzt einen kleinen Kommentar, eine kleine Klammer, wie diese Lehre, einmal gerettet, für immer gerettet, völlig bibelwidrig ist, völlig gegen das Neue Testament ist. Ja, weil Paulus sagt, wenn du nicht wirklich als glaubender Christ auch stirbst, wenn du nicht wirklich das hier vorweist, heilig und tadellos und unverklagbar, ne, wenn du das nicht vorweist, am Ende, dann war alles umsonst. Ganz klar. Paulus mahnt die Kolosser, dass sie sich gegen geistliche Räuber schützen. Welche sind diese geistlichen Räuber? Die gibt's bis heute, logischerweise. Lehrer, die durch Philosophie und menschliche Argumentation ein religiöses Konstrukt bauen. Ne? Das gibt's bis heute. Viele, die sagen, ich bin ein Lehrer, ich bin ein Professor, ich bin das und das, ich bin ein Pastor, ein Theologe, ein Gemeindeleiter. Ne? Nicht alle Theologen, nicht alle Gemeindeleiter, nicht alle Pastoren sind ihr Lehrer. Nein. Ne? Ich sage mal so, ich kann mich immer an einen kleinen Witz erinnern, was mein Vater einmal erzählt hat, was ganz tolle Wahrheit beinhaltet. Kann uns nützlich sein für euer ganzes Leben. Ne, ich sage jetzt, dieser kleine Witz. Ein Abgeordneter vom nordamerikanischen Parlament hat einmal eine Rede gehalten und hat gesagt, die Hälfte der nordamerikanischen Parlamentarier sind korrupt. Ne? Und dann haben die dann ihn verklagt und gesagt, du musst das zurückziehen. Und dann hat er gesagt, okay, dann ziehe ich das zurück. Dann hat er gesprochen, die Hälfte der nordamerikanischen Parlamentarier sind nicht korrupt. Und das heißt, das Gleiche gilt auch für Prediger und Lehrer des Wortes. Ne? Hoffentlich sind mehr als die Hälfte der Prediger und Lehrer des Wortes nicht korrupt. Ne? Das heißt, jede Sache hat positive und negative Sachen. Ne? Wir können das Gleiche sagen von den Ärzten. Ne? Die Hälfte der Ärzten, die denken nur an Geld und wollen nicht die Menschen heilen. Aber da gibt es die andere Hälfte, die es gut meint. Ne? Und so auch die Bibellehrer. Es gibt einige, die nur die Wolle der Schafe absehen. Darauf absehen und die anderen, die meinen es gut. Ne? Versteht ihr? Und Paulus, er sagt, Leute, schaut. Ne? Schaut, wie predigen diese Lehrer. Philosophie und menschliche Argumentation, dadurch bauten sie ein religiöses Konstrukt. Religiöses Konstrukt. Logischerweise benutzt hier Paulus solche Worte nicht. Religiöses Konstrukt, ne? Wenn dieses Wort im Neuen Testament nicht vorkommt. Das Wort Religion kommt, ich denke, einmal oder zweimal im Neuen Testament vor. Und auch Philosophie kommt, ich denke, auch nur ein oder zweimal im Neuen Testament vor. Aber damit wir es besser verstehen, was Paulus hier meint, dieses Konstrukt, immer argumentieren, ja, der berühmte Prediger oder Theologe hat dies und das gesagt und so weiter, und so, damit man im Endeffekt einen Eigenglauben baut, sozusagen. Ein, wie man so sagt, ein Kanon im Kanon. Das heißt, eine Bibel in der Bibel. Das heißt, die eigene Ideen, eine Sammlung aus eigenen Ideen macht, und dafür sucht man dann bestimmte Bibeltexte und so aus. Ja, und diese Lehrer, was lehren sie. Ja, hier bekämpft Paulus nicht direkt. Er sagt nicht, Leute, diese falschen Lehrer sind die der Beschneidung. Aber dadurch, dass er sagt, dass jeder, der an Jesus glaubt, beschnitten ist, merkt man, okay, warum sagt er das? Ja, weil er in Gedanken diese Leute bekämpft, die die Beschneidung verteidigt haben, die Idee der Beschneidung verteidigt haben. Jeder, der an Jesus glaubt, beschnitten ist. Willst du beschnitten, Isaias? Dieses komische Gesicht, was du jetzt gesagt hast, zeigt, dass diese Frage hier verschiedene Untertöne hat. Ne? Das heißt, das, was hier Paulus meint, alle, die an Jesus glauben, sind beschnitten. Was meint das? Weil, lass man an diesem Ritual der Beschneidung denken. Dort wurde ein kleiner Teil des Körpers abgeschnitten. Und das ist ein Symbol zu sagen, das Fleisch muss abgeschnitten werden. Das Fleisch muss abgeschnitten werden. Wenn das Fleisch einer Person nicht abgeschnitten wird, dann ist diese Person nicht Teil des Volkes Gottes. Ne? Weil das war die Aussage von der, ich sage mal so, körperliche Beschneidung. Wer nicht beschnitten ist, der gehört zum Volk Gottes nicht. Und Paulus sagt, das ist nur ein Symbol. Die Leute können sich 10-mal beschneiden und trotzdem nicht in den Himmel gehen. Ne? Weil die Beschneidung nur ein Symbol ist für das Ablegen der Fleischlichkeit. Das heißt, des Fleisches, des alten Adams. Das ist die Bedeutung vom Wort Fleisch im Neuen Testament. Und nur wer das tut, der ist geistlich beschnitten und der wird auch errettet. Ne? Eine total wichtige Information. Wenn man jetzt ein glaubender Christ ist und die Fleischlichkeit nicht ablegt, nicht absagt, dann wird man nicht errettet. Dann ist man kein Teil des Leibes Christi. Das ist ein Zeichen. Ja? So wie die Beschneidung ein Zeichen war, der Angehörigkeit zum Volk Gottes, zum israelitischen Volk, so ist die Heiligung, das heißt das Ablegen der Fleischlichkeit, ist die Heiligung der Zeichen der Angehörigkeit zum wahren Israel, das heißt zum Volk Gottes, das heißt zu denen, die errettet werden. Versteht ihr, die Zusammenhänge sind ganz klar. Ist eine Symbologie, die aber ganz deutlich ist. Wolfgang, würdest du bitte hier den nächsten Vers lesen?
Du sagst, euch von niemand zu verrichten, wie gut Speise oder Trank, oder die Kinder drei Tage oder neun Monate oder Sabbate, die doch nur ein Garten dessen sind, die kommen sollen, wovon aber der Blick das Wesen hat. Kolosser 2, 16 bis 17.
Ganz klar. Lasst euch von niemand richten, wegen Speise oder Trank, bestimmte Feiertage, Neumondfeste oder Sabbate. Ne? 5 Sachen, wo wir sagen können, nein. Ne? Speise oder Trank. Das heißt, was isst du? Ah, das darfst du nicht essen, das ist Sünde. Ne? Oder das darfst du nicht trinken, das ist Sünde. Oder bestimmte Feiertage, du musst diesen Feiertag, diesen Fest halten. Oder Sabbate, na, du musst den Sabbat halten. Ne? Ganz klar, hier steht es ganz klar. Lasst euch von niemand richten wegen dieser Sachen, weil sie nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen. Wovor aber der Christus das Wesen ist. Ja, versteht ihr? Schatten und Wesen. Ein Schatten wird immer geworfen von einem Gegenstand. Das heißt, Jesus ist der Gegenstand, in Klammern, der den Schatten wirft. Irgendwo hatte ich so eine Zeichnung, ich weiß nicht, in welches Heft das noch war, wo so ein Kreuz gezeichnet war in der Mitte und dann rechts so eine Sonne und links der Schatten. Ne? Erinnert ihr euch? Ne? Das heißt, Jesus ist der Gegenstand in Klammern und der Schatten ist das Alte Testament. Und Schatten ist nichts. Schatten ist, ne? Hat keine Substanz, hat nur eine symbolische Bedeutung. Der zeigt auf etwas. Wenn wir einen Schatten sehen, dann wissen wir, oh, da ist ein Gegenstand, ne, in dieser Richtung. Und so Diese Sache war nur ein Schatten von Christus. Wer sich mit jüdischen Bräuchen oder Religiosität einlässt, hat seinen Kampfpreis verloren, sagt Paulus im Vers 18. Ganz stark. Ne? Wenn jemand sagt, ah, okay, jetzt aber ein bisschen, ne, den Sabbat ein paar Mal halten oder so. Paulus ist sehr stark. Ne? Er sagt, wer damit anfängt, der hat verloren. Religiosität ist fleischlich und eitel und kommt nicht aus Christus. Wer sich der Religiosität hingibt, hat sich vom Kopf des Leibes abgekoppelt und nimmt nicht mehr teil im Wachstum des Leibes. Sehr stark, was Paulus sagt. Na, ich fasse das einfach zusammen. Ich habe das ja zigmal durchgelesen und dann ne, die Essenz davon hier quasi wie ein ausgequetscht wie eine Orange und dann den Saft hier vor euch legt. Wer in Christus gestorben ist, darf in keinem Fall erlauben, dass man ihm Satzungen auferlegt. Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht. Ganz klar, im Vers 21. Dies sind Menschengebote, die zwar einen Schein von Weisheit haben, sind aber nicht von Gott geboten, sondern sind eine selbstgewählte Art, Gott zu gehorchen und sind vor Gott wertlos. Sie dienen nur zur Befriedigung des Fleisches. Die religiöse Seele bläht sich auf durch das religiöse Getue. Das ist kompliziert. Letzte Woche hatten wir das ein bisschen, oder vorletzte Woche haben wir das ein bisschen besprochen. Weil Heiligung heißt doch eine Änderung des Verhaltens. Heiligung ist Änderung des Verhaltens, ist sogar ein Zeichen der Angehörigkeit zum Volk Gottes. Und jetzt ne, sagt Paulus, diese ganzen Riegel und religiöse Bräuche und das alles, das ist völlig gegen das Evangelium. Okay, aber wie passt das dann zusammen? Das heißt, wie sollen wir uns heiligen ohne religiöse Getue, ohne religiöse Regeln, ne? Versteht ihr, da geht es um Grundsätzliches. Es geht um Grundsätzliches. Es geht um die Heiligung, die muss aus unserer Beziehung, aus unserem Herz, aus unserer Beziehung zu Gott, aus unserem Herz, aus Nächstenliebe, aus Erleuchtung vom Heiligen Geist kommen. Das sind die Quellen der Heiligung. Und diese Quelle hier, diese falsche Quelle, die sind die religiösen Regeln. Betaste dies nicht. Berühre das nicht, koste jenes nicht. Das sind religiöse Regeln, äußerlich. Die kommen von außen nach innen. Andere versuchen das Christen aufzustülpen. Tue das nicht, betaste das nicht und so weiter. Das kommt von außen. Aber Heiligung muss von innen kommen, muss von unserer Überzeugung kommen, muss von unserer Liebe zum heiligen Gott sein kommen. Sei heilig, weil ich heilig bin. Das heißt, weil wir einen heiligen Gott dienen und lieben und im Herz haben, deswegen heiligen wir uns und lassen bestimmte Sachen und essen bestimmte Sachen nicht und kosten bestimmte Sachen nicht. Aber wir tun das, weil wir gemerkt haben, gelernt haben, die Offenbarung bekommen haben, dass dies nicht für unser geistliches Leben beiträgt. Aber nicht, weil jemand kommt und sagt, so, jetzt hier eine religiöse Regel, du musst das tun. Ja? Es ist kompliziert. Es ist kompliziert, dieses Thema. Wenn wir das nicht verstanden haben, dann sollen wir wirklich weiter nachdenken. Warum heilige ich mich? Ja? Warum, lass mich hier ein konkretes Beispiel nehmen. Warum benutze ich hier keine Schimpfwörter oder beleidige die anderen nicht und sage ne, solche Worte, die jetzt die Ungläubige sagen und haue die anderen nicht in die Fresse und solche Sachen. Ne? Warum tue ich oder nicht tue bestimmte Sachen? Nicht, weil jemand gekommen ist und gesagt hat, so jetzt bist du ein Christ, jetzt hast du hier ein paar Regeln, die du folgen musst. Nicht deswegen, sondern weil ich gelernt habe, weil ich studiert habe. Ne, das heißt, weil, ja, wie gesagt, wachsen in der Erkenntnis, ne, weil ich gewachsen bin in der Erkenntnis durch Bibellesen und solche Schulungen, wie wir jetzt machen, gewachsen bin und dann gemerkt habe, oh, dies und das steht für glaubende Christen nicht. Ne? Das entspricht nicht der Liebe, das entspricht nicht der Heiligung, das entspricht nicht der Gerechtigkeit und so weiter. Und darum habe ich entschieden, dies und das nicht mehr zu tun. Und darum ist Heiligung ein Prozess und jeder von uns ist in einem anderen Punkt dieses Prozesses. Und ich kann nicht sagen, weil ich schon 30 Jahre in diesem Prozess bin, kann ich sagen, so Isaias, du bist jetzt 5 Jahre in diesem Prozess, ich bin 30 Jahre, weißt du was, ich gebe dir ein paar Tipps, wo du 20 Jahre überspringen kannst und ne, so werden kannst wie ich. Ne? Das geht nicht, ne? Weil die Heiligung ist etwas, was in unserem Herzen passiert und was verknüpft ist mit der Gehorsamkeit. Und Gehorsamkeit lernt man nur, indem wir gehorchen. Man kann nicht 20 Jahre Gehorsamkeit überspringen. Man muss jeden Tag gehorchen und jeder kann das für sich selbst machen. Jeder muss selber den Heiligen Geist gehorchen und das lernen. Versteht ihr? Ich kann nicht hier sagen, oh, ich helfe dir, dass du eine Abkürzung machst und dann das Ziel des Laufs anstatt 10 Stunden zu brauchen, in 15 Minuten erreichst. Ne? Wie die jetzt ne, die Marathonläufer oder so, verstehst du? Ne? Das geht nicht. Das ist ein Prozess. Ja. Versteht? Und das sind, solche Sachen erwecken den Schein der Religiosität. Viele sagen, oh, du bist so heilig, du machst dies und das, du bist kaum bekehrt, du bist einen Monat bekehrt und ne, du machst schon alles richtig und so. Ne? Das ist scheinbar gut, dass man diesen Prozess beschleunigt. Ne? Aber das ist nicht gut, wenn Menschen so sich äußerlich ändern. Oh, wenn ich mich äußerlich anpasse, ne, dann freuen sich alle, oh, du bist schon so heilig. Ne? Aber das Herz wurde nicht verändert in Tiefe. Und dann ist es falsch, dann ist es nur eine Fassade. Kapitel 3 vom Kolosserbrief, Kapitel 3. Das Fundament des Gebäudes bestimmt die Art des Gebäudes. Das habe ich mehrmals geschrieben in dieser Lektion. Das heißt, wenn jemand ein Haus baut, er muss, bevor er anfängt, wissen, welche Art dieses Haus haben soll. Ob es groß oder klein oder aus viele Etagen oder nur eine Etage oder sehr breitflächig oder schmal etc., bevor er anfängt. Und wenn mal das Fundament gelegt wurde und angefangen wurde zu bauen, dann gibt es kein Zurück mehr, versteht ihr? Das Fundament des Gebäudes bestimmt die Art des Gebäudes. Darum ist wichtig, dass wir ein festes Fundament haben, die Bibel gut kennen und die ganzen biblischen Tatsachen, Aussagen alle im Kopf behalten. Und das wird uns prägen in unserem Alltag. Einen himmelgerichteter Wandel folgt Ablegen von Verhalten wie Zorn, Wut und Bosheit. Das ist eine logische Folge. Warum verhalten wir nicht mehr uns zornig, wütend und böse? Warum? Nicht, weil ja jemand gekommen ist und gesagt, so, jetzt bist du ein Christ, jetzt hast du dich bekehrt, jetzt gibt es hier ein paar Regeln, die wir sagen, du darfst nicht mehr zornig werden, du darfst nicht mehr wütend werden, du darfst nicht mehr böse sein. Okay, hier ist die Regel, du musst die gehorchen. Nein, nicht deswegen, sondern ja, weil der Heilige Geist, weil die Liebe Gottes in unserem Herz uns verändert, dass wir aufhören, zornig zu sein anderen Menschen gegenüber. Dass wir aufhören, wütend anderen Menschen gegenüber zu sein. Ne? Es ist Heuchelei, wenn jemand auch im Herzen wütend ist, ne? In seinem Herzen denkt, oh, aber den möchte ich wirklich an die Fresse polieren. Ne? Aber äußerlich, oh, mein lieber Bruder und so, versteht ihr? Das ist Heuchelei. Ne? Das heißt, dass wir nicht wütend sind, das muss vom Inneren kommen, dass wir wirklich die anderen Menschen lieben. Nur so ist es echt. Lass mal sehen. Tatjana, du bist als Nächste dran.
Um den Neuen angezogen habe, der erneuert wird patientmäßig nach dem Elternbild dessen, der ihn geschaffen hat, wo nicht Grieche, sondern Jude ist, weder Beschreibung noch Unbeschreibung und Kissenheit, noch Barbaren,
Paulus geht weiter in seiner Argumentation, weil hier im Hintergrund spürt man, dass dieses Thema Beschneidung schwebt in der Luft. Und Beschneidung hat auch zur Folge, wer, sagen wir so, die Beschneidung lehrt, er lehrt auch indirekt diese Sache, ja, Zugehörigkeit zum Volk Israel, zum leiblichen, zu einer Gruppe der leiblichen Nachfahren Abrahams, versteht ihr? Und das ist eine Rassesache, Rassensache, versteht ihr? Eine Rasse, die Jude als Rasse oder die Israeliten als eine Rasse, die Nachfahren Abrahams. Das ist eine Rasse, ein Ethnie. Rassistisches Thema, nein, wie kann man sagen?
Ethnie.
Ein ethnisches Thema. Ne? Das ist ein rassistisches Thema, aber im guten Sinn, wie kann man das sagen? Ne? Das heißt, es geht um die Frage der Rasse. Und hier sagt Paulus, so Leute, jetzt, da die Beschneidung im Herzen ist und jede Person, ob sie jetzt Barbar, Sküte, Knecht, Freier, wichtig ist, ob sie im Herzen beschnitten ist oder nicht. Das heißt, ob sie von Herzen die Fleischlichkeit, das Fleisch ablehnt. Das ist die Frage. Jede Person, unabhängig von Rasse, kann das tun, wenn er an Jesus glaubt. Ne? Gleich nehmen wir eine Schere, ne, ist er jetzt, und schneiden hier eine Fleischlichkeit ab. Da muss ich in den kleinen Witz erinnern von einem Pastor, ne, der gepredigt hat, und dann nach der Predigt kam, oder nach dem Gottesdienst kam eine Schwester, die immer Klatsch und Tratsch gemacht hat, und gesagt, Pastor, ne, Sie haben doch heute eine lange Krawatte, ne? Da hat der Pastor gesagt, okay, lass uns eine Schere nehmen, ne, und hier ein Stück abschneiden von der Krawatte. So, Krawatte abgeschnitten, so, und jetzt Zunge raus, damit ich auch ein Stück abschneide von der Zunge. Ja, okay, ne? Ein Witz kann sein, ne? Leider geht das nicht so mit der Fleischlichkeit unseres Herzens. Ja. Okay. Fundament des Lebens als Christ ist, dass wir eine neue Schöpfung sind. Diese Tatsache beeinflusst unser ganzes Verhalten und alle unsere Beziehungen. Frauen, Männer, Kinder, Eltern, Knechte, Arbeitgeber. Die Art und Weise, wie sie ihre Mitmenschen behandeln, muss diese neue Schöpfung spiegeln. Ne? Immer wieder diese Beziehung zwischen das Fundament und der Bau. Das Fundament ist, dass wir eine neue Schöpfung sind. Und der Bau ist, wie beziehen wir uns mit unseren Mitmenschen. Ne? Das heißt, wenn wir die Menschen schlecht behandeln, dann können wir nicht sagen, ich bin eine neue Kreatur. Versteht ihr? Und wenn ihr sagt, ich bin eine neue Kreatur, dann müssen wir auch unsere Mitmenschen anders behandeln. Ne? Das sind hier 13 Verse, die das besprechen. Männer sollen die Frauen so und so behandeln, die Frauen sollen so ihr Ehemänner behandeln, die Kinder sollen die Eltern respektieren und die Eltern sollen die Kinder dann auch gut behandeln und die Knechte und so weiter. Ne? Es geht immer um das Gleiche. Die Art und Weise, wie wir uns verhalten. Kapitel 4. Die Tatsache, dass wir neue Kreaturen sind, soll unser Verhalten bestimmen. Hier habe ich 4 Beispiele genannt, wie das, dieses Fundament, dass wir eine neue Kreatur sind, sich spiegelt in unserem Verhalten. Beten, ne, dass wir viel beten. Wenn wir eine neue Kreatur sind, dann sollen wir auch viel Kontakt zu unserem Vater haben. Das heißt, dass wir viel beten, ausdauernd, dass wir nicht müde werden, immer viel zu beten. Beziehungen, Wandel in Weisheit gegenüber denen außerhalb der Gemeinde, denn auch außerhalb der Gemeinde ist wichtig. Nicht nur in der Gemeinde lieben, sondern auch außerhalb. Ganz logisch, ne? Ganz logisch, weil Jesus hat nicht gesagt, liebt eure Brüder und hasst die Nichtgläubigen. Ne? Jesus hat das nicht gesagt. Jesus hat gesagt, liebt eure Geschwister im Glauben, liebt alle Menschen, liebt sogar eure Feinde. Und die Zeit, ne, wenn wir neue Kreaturen sind, dann wertschätzen wir die Zeit. Dann sagen wir, die Zeit, die ist knapp, wir haben eine große Aufgabe, die so vielen Menschen wie möglich das Evangelium nahezubringen, so vielen Menschen wie möglich dazu bringen, dass sie mit Jesus sterben. Ne? Darum ist wichtig, dass wir die Zeit erkaufen, das heißt Zeit sparen. Zeit sparen, das heißt nicht mit unnütz ausgeben. Und letzter Punkt, reden. Euer Wort sei gesalzen. Wenn wir eine neue Kreatur sind, dann die Art und Weise, wie wir reden, die Wörter, die wir aussuchen, sollen ausgesucht sein, gut ausgesucht sein. Wir hatten noch gestern die Jüngerschaft im Heft Nummer 4 vom ersten Jahr, wo es geht, die Gebrauch der Zunge. Und da war so ein interessanter Vers, wenn es 10 Art und Weise gibt, etwas zu sagen, wähle die beste. Wähle die beste. Das heißt, wähle die beste Art und Weise, mit anderen zu reden, zu sprechen. Denke, bevor du den Mund aufmachst, denke, was du sagst. Aber das, woher kommt das? Das ist nicht wieder so ein Gesetz. Ne? Der Rolf hat hier ein Gesetz aufgelegt, eine Regel. Ne? Nein, das muss aus dem Herzen kommen. Weil ich liebe meinen Nächsten, dann will ich auch ihn nicht auf den Kopf hauen mit Worte, sondern ich will ihn ehren, ich will ihm helfen. Und deswegen soll ich nachdenken, was ich sage. Amen. Amen. Halleluja.